Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Songpoeten-Hörer, schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Willkommen zu einer weiteren Folge unseres gemütlichen kleinen Podcasts. Und auch heute habe ich wieder einen super tollen Künstler hier bei mir. Bei mir ist nämlich Peter Stanowski alias Kind.
Ja, hallo.
Hallo Peter, schön, dass du da bist. Ich erzähle erstmal ein bisschen über dich, beziehungsweise über Kind. Kind, das wissen die wenigsten, habe ich herausgefunden, ist ein Dorf in Indien, 14 Kilometer von Punjab entfernt.
Das ist richtig.
1000 ja. Einwohner. Viele aus Kind leben mittlerweile in USA, UK, Kanada und Australien. Das steht tatsächlich über irgendein Dorf in der Wikipedia. Aber jetzt im Ernst, also du bist Kind, Peter, und du bist tatsächlich auch irrsinnig musikalisch. Also alles, was du machst, ist irgendwie Musik und hat mit Musik zu tun. Peter hatte Gesangsunterricht als Jugendlicher in ganz frühen Jahren. Dann hat er Bass gespielt im Bundesjazzorchester, mit dem er Reisen um die ganze Welt gemacht hat. Er hat auch mal in einem Interview gesagt, Jazz war ihm eine perfekte Schule, und dann studiert er noch Musikproduktion und schrieb schon an Hits mit wie Geiles Leben oder für Acts wie Andreas Burani oder Eloisa oder so hat er geschrieben. Und dann kam endlich der Schritt zur eigenen Künstler Person, der eigentlich nur logisch war, und nach der ersten Single, die war so ein Club-Hit, kam der weitere Schritt, und Peter gewinnt Selbstvertrauen, die Lieder werden gewagter, werden irgendwie auch außergewöhnlicher und vor allem deutlich persönlicher, und Peter steht vorne ganz alleine, und die Songs von Kind, die man jetzt zum Beispiel auf Jetzt und Hier hören kann, sind vor allem deswegen so schön oder so aufregend oder so besonders, weil die weil die sehr raffiniert sind, aber ohne arrogant zu sein. Oft geht mit so einer Raffinesse ja auch so eine Arroganz einher, von wegen, guckt mal, was ich hier alles Tolles produzieren kann oder so. Das sind die Songs von Kind aber nie, sondern die haben diese Raffinesse. Also ich habe das auch mal genannt, das ist Jazz, ohne verkopft zu sein, was die meisten Leute sich nie vorstellen können. Aber auch Jazz kann viel oder ist eigentlich viel emotionaler, als ihm immer zugetraut wird. Und so empfinde ich das auch bei der Musik von Kind. In seinen Songs konterkariert er elektronische Kühle mit ganz warmem Harmoniegesang und mit einer extrem vorsichtigen Instrumentierung und sehr behutsamen Instrumentierung. Kind ist auf eine gewisse Art der nächste logische Schritt für Peter und der nächste logische Schritt für uns alle. Weil ich glaube, dass diese Art elektronischer Musik oder überhaupt vorsichtiger Popmusik mit Jazz-Elementen oder wie man das nennen will, genau richtig in die jetzige Zeit passt und genau das Richtige ist, was jetzt auch in den Clubs und sonst wo zu hören sein sollte. Herzlich willkommen, Kind. Herzlich willkommen, Peter.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Bevor wir über deine, über die Platte sprechen, reden wir erstmal. Ich habe ja ein paar Sachen schon erwähnt aus deiner Biografie, wo ich gerne mehr drüber wissen würde. Du hattest als Jugendlicher Gesangsunterricht. Das ist ja eigentlich relativ ungewöhnlich, oder?
Ja, also ich habe schon wirklich sehr früh angefangen, auch relativ uncool in Chören zu singen, so als Kind und so, ne? Also meine Mama war da sehr engagiert, so ganz classic, ne? So, ja. Weiß nicht, ich komme aus einem kleinen Ort in Baden-Württemberg und meine Mama kommt aus dem Norden, ja, und hat da schon immer nicht so richtig reingepasst und die hat gesagt, ja, wir wollen jetzt nicht hier, meine Kinder will ich jetzt nicht in den Dorfverein Fußball spielen schicken, erstmal, habe ich später dann von mir aus gemacht, ja, sondern die sollen jetzt erstmal irgendwie Musikunterricht bekommen, und so lief das dann eben, hat das bei mir angefangen, so relativ, ja, eigentlich so richtig klassisch, was eher dann in so eine Instrumentalausbildung führt oder was weiß ich, eher in, so, in Richtung eines klassischen Jazzstudiums und so, und auf dem Weg habe ich mich ja auch erstmal befunden und irgendwann dann habe ich so die Liebe eigentlich fürs Songwriting und fürs Produzieren so für mich entdeckt und war dann so, ey, das ist das, was ich eigentlich machen möchte.
Kommst du denn aus einem sehr musikalischen Haushalt oder war das einfach, es gibt ja auch so diese Art, es gibt ja auch so Haushalte, die sind gar nicht so musikalisch, aber da wollen die Eltern trotzdem, dass man irgendwie ein Instrument lernt oder so.
Ja, also das ist eher so bei mir, dass meine Eltern eher mittelmusikalisch sind. Ja. Meine Mama kann tatsächlich Flöte oder Querflöte spielen, ja, und auch so ein bisschen Klavier mittlerweile und so. Also sie ist da engagiert. Aber ich glaube, mein Papa hat tatsächlich eigentlich mehr Talent als sie, also viel mehr Talent. Aber er hat nie was draus gemacht, beziehungsweise er ist natürlich, er ist auf Karriere gewesen.
Verstehe.
Genau.
Und was wurde so für Musik gehört bei euch zu Hause?
Also bei uns zu Hause wurde ganz viel eher grauenhafte Musik gehört, ehrlich gesagt. Und ich glaube aber, dass das auch so ein bisschen der Ursprung ist, weshalb ich auf Deutsch texte. Also ich bin mit meiner Oma aufgewachsen und wir haben uns tatsächlich immer so irgendwie so Schlager-Volksmusik-Shows musste ich mir mal reinziehen als Kind. So, das war dann natürlich irgendwann mit 10, 11 war das dann gegessen, so. Aber das war tatsächlich wichtiges Ding. Und wenn mein Vater mal Musik angemacht hat, dann halt immer Jazz, so. Wahrscheinlich, weiß nicht. Kann sein, dass da irgendwas, irgendwo muss es herkommen, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, aber vielleicht kommt es tatsächlich daher. Und, und dann später, klar, dann waren die Freunde viel wichtiger als musikalischer Einfluss als jetzt meine Eltern. Die sind da, glaube ich, tatsächlich, ich habe jetzt keinen Vater, der mich jetzt zur Musik geführt hat oder so, sondern das waren immer andere Leute, die mich dann irgendwie, die mir Sachen gezeigt haben, sei es irgendwelche Lehrer gewesen oder einfach Freunde, Kumpels, irgendwelche Mitschüler, whatever, so.
Und wenn du im Chor warst du dann aber auch, also du hattest aber auch gar keinen Bock dahin zu gehen, oder was, wenn du sagst, deine Mutter hat da so ein bisschen...
Ja, am Anfang habe ich gar keine Lust gehabt, ey. Und bei mir, also ich war so als Kind...
Waren das dann so Kirchenchöre oder wie muss ich das vorstellen?
So genau, also einmal so ganz klein noch, irgendwie so ein Kinderchor einfach, solche Geschichten. Und dann war ich auch mal in so einem Kirchenchor, aber das weiß ich gar nicht mehr genau. Das ist echt sehr, sehr lange her. Aber also da habe ich auf jeden Fall als kleines Kind gesungen und dann irgendwann mit 11 habe ich dann angefangen, Trompete zu spielen tatsächlich. Ja. Und dann war das irgendwie alles gegessen mit dem Singen. Und dann war das nicht mehr cool. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auch ganz viel Computer zu spielen und so.
Und war auch die Trompete nicht mehr cool.
Da war auch die Trompete nicht mehr cool. Und dann habe ich angefangen, irgendwie an der Bushaltestelle rumzuhängen und irgendwie Alkohol zu trinken, so diesen Wodka-Taurus-Kram und so, und mit den coolen Kids abzuhängen und so. Und ich bin dann tatsächlich mit 16 bin ich dann irgendwann sitzen geblieben und die ganze Musik und so ist alles so ein bisschen im Hintergrund gerückt. Ich habe das nur noch so irgendwie... bin so ein bisschen mitgeschwommen noch, aber es war nicht mehr so der Drive da. Und dann habe ich mit 16 so einen richtigen Cut gemacht. Als ich sitzen geblieben bin, habe ich gesagt, ey, jetzt will ich es nochmal richtig wissen. Und dann habe ich nochmal richtig, habe ich so angefangen mit vollem Elan mich dem Singen zu widmen tatsächlich. Ja. So, und das war so eigentlich der Moment, als ich dann gemerkt habe, ey, wow, krass, das funktioniert irgendwie. Und weiß nicht, davor war ich irgendwie so ein bisschen lost und wusste nicht genau und so und war jetzt irgendwie nicht mehr, keins mehr von den coolen Kids und so, keine Ahnung. Und dann war ich so, ey, krass, alles klar, das irgendwie bringt mich das weiter, das bringt mich irgendwie aus der Scheiße so ein bisschen raus. Und ab da war das dann eigentlich gegessen und dann habe ich eigentlich nur noch gesungen, geschrieben und so weiter. Und dann habe ich irgendwann kapiert, dass man, wie man Musik aufnimmt und so weiter. Mhm. Und dann bin ich mit 18 ausgezogen von zu Hause und dann ging's los. Ey, dann habe ich mir irgendwie so diesen ganzen Studio-Kram, so den ganzen Basic-Stuff so gekauft und dann ging's los. So, und dann wurden ein bisschen Beats gebaut. Richtig wack. und ich habe dann angefangen, tatsächlich auf Deutsch zu schreiben, weil ich halt gemerkt habe, dass ich das irgendwie besser kann und so. Davor war immer so Englisch, war irgendwie so das Ding. Und ab da war eigentlich klar, okay, ich muss dann irgendwann nach Berlin ziehen und und das wirklich eigentlich verfolgen. Und dann ist irgendwann der Jazz auch so ein bisschen in den Hintergrund getreten, beziehungsweise das lief dann so parallel und genau.
War das denn, als du dann angefangen hast, so selber so Beats zu machen, also war dir schon immer klar, dass du für dich selber Musik machen willst, oder hast du auch mal eine Zeit lang gedacht, dass du eher so in so eine Produzentenrolle vielleicht gehen würdest und für andere Leute Beats machen würdest oder so?
Ja, genau, also als ich bin nach Berlin gekommen, habe erstmal so ein halbes Jahr irgendwie so rumgekrebst und so weiter und wusste, okay, alles klar, macht Spaß, so, Berlin ist nice. Und nachdem ich das abgehakt hatte, war so die Frage, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich eben Musikproduktion studiert. Was, genau, das habe ich nur 1,5 Jahre gemacht. Aber in der Zeit habe ich eben gemerkt, dass ich auch gut irgendwie mit anderen Künstlern zusammenarbeiten kann. Mhm. Und das war tatsächlich das, was so als erstes funktioniert hat bei mir. So. Weil das auch so ein unmittelbares Ding ist. So, man setzt sich mit jemandem in einen Raum und macht Musik und dann ist das erstmal abgehakt. So. Mhm. Das liebe ich auch heute daran noch, so dass man so kleine Projekte hat. So das eigene Künstlerprojekt, das ist so ein, weiß nicht, so ein BER-mäßiges Riesenprojekt gigantischen Ausmaßes, was eigentlich so nie ein Ende hat. Ne? Und wenn man jetzt mit jemandem zusammenschreibt, dann, ey, vielleicht sieht man sich ein, vielleicht 2 Tage, so, und dann guckt man mal. Danach ist das Ding einfach.
Und dann muss es eh fertig werden.
Also, ja, und ja. Dann ist da ein Song. Vielleicht fährt man auch mal eine Woche zusammen weg. So. Mhm. Aber ey, dann hat man das gemacht und dann steht das so da. Und dann ist das im Raum und der andere Künstler muss sich drum kümmern, dass diese Songs dann in die Welt kommen und live gespielt werden und promoted werden und whatever. Diese ganze Riesenbaustelle, genau. Und genau, das war, glaube ich, so der Grund, weshalb das bei mir am Anfang. Oder als ich so nach Berlin gekommen so nach 1-2 Jahren hat es auf einmal geknackt so. Mhm. So, ich habe angefangen zu studieren und habe irgendwie gemacht und so relativ schnell angefangen, die Uni zu vernachlässigen und dann auf einmal ging es los, dass irgendwie die Cuts kamen, so. Ja. Also bei anderen Künstlern. Und dann gab es wirklich den komischen Umstand, dass ich mal einen Song, den ich eigentlich komplett anders gesehen hatte, auf einmal bei, du hast es eingangs erwähnt, bei Glasperlenspiel gelandet ist. So. Also wirklich absolut weirde Zufälle sind das gewesen. Ja. Aber ja, irgendwie ist das Ding so durch die Decke gegangen und ich war so, wow, komisch. So. Aber ich habe währenddessen auch schon immer mit ganz vielen anderen Künstlern geschrieben und so weiter. Ich habe jetzt in letzter Zeit viel mit Ades gemacht, keine Ahnung, das ist ein Buddy von mir, der auch auf dem gleichen Label ist. Ja. Weiß nicht, ach Gott, jetzt habe ich gerade auf der neuen Yvonne Katterfeld irgendwie was und keine Ahnung. Also, aber auch so ein bisschen die Urban-Ecke checke ich gerade auch so ein bisschen aus. Habe jetzt auch mit ein paar Rapper-Kollegen geschrieben, auch wenn ich jetzt selber nicht der Rapper bin, aber ich fand das total spannend. So, man kann sich da echt. Ich finde das total witzig, wie so 2 Leute im gleichen Raum irgendwie was. Es ergibt irgendwie was, es bringt neuen Input und so weiter. Und ich mache das auch für mein eigenes Projekt, dass ich mir Leute dazu hole. Vielleicht einfach mal nur für 1-2 Tage und man schaut, auf was man für Ideen kommt.
Ja. Genau. Aber dann bist du ja auch echt relativ furchtlos, also mit 18 irgendwie aus dem gemütlichen, behüteten Schwabenländle einfach so nach Berlin ziehen, ohne wirklich zu wissen, wie es da jetzt weitergeht. Also mit einer Idee im Kopf, aber keinem hundertprozentigen Plan, sondern so nach dem Motto mal gucken, ob es hinhaut und was so passiert und so. Das ist ja eigentlich recht furchtlos so.
Ja, ich glaube, ich bin mit 19 bin ich nach Berlin gezogen.
Aber, okay, dann ist was anderes. Ja gut, ja, mit 19.
Ja, das stimmt schon. Also ich weiß nicht, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so wahrgenommen. Ja. Also ich glaube einfach, weil ich, weiß nicht, vielleicht ist furchtlos, ist glaube ich wirklich das falsche Wort. Auch ein bisschen naiv einfach. Und okay. Beziehungsweise bei mir ist es wirklich so, ich habe irgendwie so ein Grundvertrauen in den darin, dass das schon irgendwie wird. Ja. So, aber so war das eigentlich schon immer bei mir und keine Ahnung. Also meistens funktioniert es dann auch irgendwie. So, es führt dann eins zum nächsten. Ich bin, glaube ich, jetzt niemand, der sich so, zu viele Gedanken macht. Also ich habe, mir fällt das jetzt gerade so ein als Gegenbeispiel, so meine Ex-Freundin, mit der ich auch nach wie vor mich sehr gut verstehe und so weiter, also alles gut. Aber sie, ich weiß noch, sie hat sich so wahnsinnig, sie kam eben aus der gleichen Ecke. Und sie hat sich so wahnsinnig viel Gedanken gemacht, was sie mit ihrem Leben anfangen möchte und so weiter. Und war dann nochmal irgendwie ein halbes Jahr reisen. Und eigentlich hat sie die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, was sie danach jetzt tut und was sie studieren möchte und so weiter. Und sie kriegt ihr Leben wirklich sehr, sehr gut auf die Reihe und sie wird, glaube ich, mal eine sehr erfolgreiche Person werden. Das zeichnet sich jetzt gerade schon ab. Aber eben in ihrem Gebiet. Und ich habe manchmal so das Gefühl, irgendwie mit der Musik, es macht gar nicht so Sinn, zu viel drüber nachzudenken und so weiter. Irgendwie, es führt tatsächlich eins zum nächsten. Und an erster Stelle steht tatsächlich der Song. Ja. Das merke ich immer wieder. Das sage ich mir jetzt auch selbst, jetzt wo wir so ein bisschen Zeit haben. Ich versuche mir das jeden verdammten Tag einzubläuen, dass an erster Stelle der Song steht. So, weil das, was in meinem Leben passiert, das ist tatsächlich immer song-driven. So, das ist total komisch. Aber das heißt, also ich kann bestimmte Dinge gar nicht entscheiden. Klar, dass ich jetzt nach Berlin ziehe und so weiter, okay. Ja. So, das kann ich natürlich entscheiden. Aber was hier passiert, hängt total davon ab, was ich für Songs schreibe, tatsächlich in meinem Leben. Das heißt, wenn ich jetzt die ganze Zeit versuche, irgendwelchen Kram zu forcieren und hier einen Label-Deal zu unterschreiben und da nochmal, was weiß ich, irgendeinen Vorschuss einzukassieren und so weiter, okay, auch ich kann die größte Tour planen. Ja. Das bringt alles gar nichts, wenn da keine Leute kommen, weil die meine Songs nicht kennen. Und das heißt, das Wichtigste ist tatsächlich, dass ich irgendwie gute Musik schreibe. Ich glaube, das hat sich irgendwann dann rauskristallisiert, aber das habe ich mit 19 noch nicht gecheckt. Da bin ich einfach nach Berlin gezogen und dachte schon, hey komm, das wird jetzt schon alles geil irgendwie und jetzt mache ich hier einen drauf und ich lerne schon Leute kennen und so, aber das muss aus einem selber kommen und man muss tatsächlich sich hinsetzen und Mucke schreiben. Ja. Und ab dem Moment, sobald ich das angefangen habe, dann lief es irgendwie.
Ja. Stimmt. Ja. Wie war das denn, um diesen kurzen Schlenker zu machen, wie war das denn im Bundesjazzorchester? Das klingt so wahnsinnig förmlich und es klingt auch so ein bisschen steif und es Bass im Bundesjazzorchester.
Das hast du, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Ich habe da Bass gesungen.
Ich habe gesagt gespielt, ne?
Genau.
Gesungen hast du, ja, genau.
Ich habe da Bass gesungen. Ja, also das ist tatsächlich eine andere Welt, auf jeden Fall. Aber es ist nicht wirklich förmlich, wenn man da drin ist. Das fühlt sich nicht so an. Klar, also die Konzerte, die sind natürlich ein bisschen förmlicher und man ist da auf der Bühne mit einer Big Band und ich singe dann da, bin entweder alleine oder bin Teil einer Vokalkombo, also mit 5 Leuten. Das war tatsächlich eine richtig gute Schule gewesen, weil da musst du halt wirklich irgendwie den Pitch und so weiter, das musst du auf jeden Fall alles nailen und es gibt du musst dich auf einmal mit Skalen auseinandersetzen und so weiter. Und dadurch, dass ich auch schon Klavier spiele, seitdem ich irgendwie 7 bin und auch Trompete gespielt habe und so, hatte ich eben so diesen instrumentalen Zugang auch zur Musik, was total entscheidend war, weil so da irgendwie hingehen und keine Noten lesen können, auch jetzt vom Blatt muss man die können, man lesen können und was weiß ich, man muss sich zumindest mal basic mit Skalen auseinandergesetzt haben und so weiter. Das war irgendwie so, das war echt eine richtig geile Schule für mich und es war eine andere Welt, genau. Hier, ich bin abgedriftet. förmlich auf der Bühne, auf jeden Fall, aber umso heftiger abends, ey, ganz ehrlich. Also, da waren irgendwie so 30, da waren so 30 Jungs irgendwie in dieser Brass-Section und Alter, was die weggesoffen haben, ey, das ist unfassbar. Und also ich war auch voll mit dabei, hatte richtig gute Zeit, so ich war da 2 Jahre drin, wir haben tolle Touren gemacht, Ecuador, London war am Start, auch davor gab es nochmal eine China-Tour, weiß ich nicht, wo war ich denn noch, überall. Russland waren wir auch noch, im Ural, ey. Eieieiei, das war heftig gewesen, ja.
Oh, shit. Hast du viel gesehen?
Ja, also mit den Jungs auf jeden Fall, das war richtig cool. Auch davor habe ich ja auch noch ein bisschen andere, auch mit so Chören und sowas, bin ich recht viel gereist und so und auch selber ein bisschen Asien unsicher gemacht und so weiter. Also das ist mir total wichtig und ich mache das auch heute noch relativ gerne. Jetzt gerade ist so ein bisschen die Zeit knapp, aber immer wenn es geht, ich mache mittlerweile keinen Urlaub mehr, sondern ich gehe zum Schreiben irgendwo hin. Ja. Naja, also ich hoffe, dass das jetzt Richtung Album, dass wir das auch noch hinkriegen, dass da nochmal irgendwie so ein richtig schöner Ort drin ist. Ja. Muss ich mal gucken.
Sehr gut. Und aber da beim Bundesjazzorchester, da muss man sich bewerben oder wie, oder haben die so, genau, Scouts, ja, oder wie funktioniert das?
Nee. Ach, also ich kannte, also ich hatte Gesangsunterricht bei jemand, der da in der Jury saß, ja, und der hatte irgendwann, ey, bewirb dich doch mal da und so weiter, und dann, ja, habe ich da vorgesungen und dann saßen da irgendwie so Jazzgrößen, irgendwie so Jigs Wiggum, keine Ahnung, also, keine Ahnung, der ist irgendwie, weiß nicht. Ja. Er ist auf jeden Fall uralt und super erfolgreich gewesen und hat mit Benny Goodman gespielt und, ja, so. Und dann hat er irgendwie gemeint, hier, und lies mal das vom Blatt und so weiter. Und dann, weiß nicht, irgendwie haben die mich dann genommen. Ich glaube auch, weil ich ziemlich tief singen kann tatsächlich. Und ja, nee, und dann habe ich das da mitgemacht, 2 Jahre. Ja. Das war cool. Und das hat so während meines Studiums so ein bisschen angefangen. Ja. So nach einem halben Jahr oder so nach einem Jahr ging das los. Und dann habe ich das parallel gemacht tatsächlich, was auch echt ein super Ausgleich war zu dieser ganzen Pop-Welt und deutsche Texte schreiben und Beats bauen und Remixes machen und so. Ja. Das war echt crazy, aber ja, also war auch immer wie Schullandheim einfach, ne? So, weil ich glaube, sonst hat mir in der Zeit jetzt auf jeden Fall so die letzten 3 Jahre fängt es an, dass ich so merke, ey, wenn man sich so selbst um Struktur kümmern muss in seinem Leben und man jetzt nicht mehr so jeden Morgen in die Uni fahren kann und was weiß ich, dann ist der und der Dozent und sagt dir, du hast bis da und dahin das zu machen. Ja. Das ist echt gar nicht so leicht, sich zu organisieren und sein Leben auf die Kette zu kriegen, ey. Das ist richtig schwierig, vor allem wenn dann so diese langen Studionächte dazukommen und diese ganzen Jazzfahrten, und ich habe dann auch noch so parallel noch so einen Chor irgendwie noch auch noch gemacht, um war auch super, einfach um mich stimmlich nochmal so ein bisschen nochmal weiterzuentwickeln und, ja, so. Also es war auch so ein, man bewirbt sich und so ein bisschen so ein Auswahlding. Das hat total viel gebracht, um mich auch zu strukturieren, weil ich dann immer mal irgendwie 1-2 Wochen raus war und dann steht man da morgens um 8 auf und singt sich ein, ja, und dann lernt man die Noten und abends ist eine Tutti-Probe mit allen zusammen und so weiter. Das war auch wirklich gut irgendwie, um nochmal so für mich klar zu kriegen, okay, wenn du arbeitest, so, dann kommst du am Ende des Tages auch zu was, so. Und also das hat mir auf jeden Fall auch nochmal was gebracht. So.
Du lebst, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber in einer DJ-WG in Neukölln.
Naja, das ist richtig.
Da, ja, ist ja wahrscheinlich auch Schlaf auch immer eine Glückssache so ein bisschen, oder?
Alter, ja. Also so die ersten 2-3 Jahre, als wir da eingezogen sind, wir sind jetzt vor knapp 4 Jahren sind wir da eingezogen. Ja. Und ey, die ersten 2 Jahre waren echt heftig. Ne? Also dann irgendwann lief's bei allen und jetzt haben wir mittlerweile alle unsere Studios und, ja, so. Verstehe. Und dann fängt man natürlich an, so ein bisschen sich zu strukturieren. So. Aber also mit den Jungs am Anfang war abartig. Ne? Also wir haben wirklich so 2 Jahre lang, wurde da die ganze Nacht durchgeballert. Ey, unsere Nachbarn, wirklich die armen, diese armen Menschen. Also wirklich, das war einfach nur krass. Und genau, für mich war es halt eine ganz coole Sache, weil so im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Geschichten, die ich da bis dahin gemacht habe, jetzt schreiben und mal ein bisschen Beats bauen und was weiß ich, Jazz und so weiter, war das jetzt mal wirklich eine ganz neue Ecke. So. Die Jungs konnten was ganz anderes, und zwar konnten die einfach freshen Scheiß produzieren. So. Mhm. Und ich saß mit dem unter einem Dach und gleichzeitig war ich auch in der Sonderrolle, weil ich eben schreiben konnte und singen konnte. Und ey, ist ja klar, so, wenn du dann irgendwie ins Zimmer nebendran laufen musst, um dir irgendwie mal so eine Topline oder eine Melodie oder irgendeinen Text zu holen, dann liegt das nahe. Und das war so der Start, ey, dass dann auf einmal Songs von mir, auch von mir persönlich da draußen waren und nicht nur irgendwelche Texte für andere Künstler. Ja. Weil das ist ja erstmal so nicht greifbar irgendwie, auch für die Industrie, ne? Ja, ja. Dass da irgendwie, dass ich da dahinter bin und ich eigentlich auch ganz okay singen kann. So. Ja. Und das war dann so der Anfang, weil die Jungs eben Demos mit mir rumgeschickt haben und die so, wer ist denn das eigentlich so? Und das war so der Start, dann ist auf einmal, okay, cool, ey, irgendwie kriege ich da gutes Feedback. Und dann war ich so auch ein bisschen, du hast jetzt irgendwie eingangs gesagt, dass das irgendwie, dass diese Musik nicht zu, was weiß ich, also ich empfinde, es soll nicht arrogant sein, genau, ja. Das soll nicht zu arty sein, aber zu der Zeit hatte ich dann irgendwie schon so ein gesundes Maß an Arroganz und ich war so, ey, Alter, eigentlich oder auch Ehrgeiz oder whatever das ist, aber auch ein bisschen Arroganz. Ey, komm, ich kann das doch auch so. Ich kann doch, ich bin doch hier, schreibe ich mal irgendwie so ein Schlager-Pop-Nummer und dann hier irgendwie so einen bluesigen Song und dann irgendwie setze ich mich mit einem Rapper hin und so. Eigentlich kann ich doch viel so. Warum mache ich nicht selber mal was und finde raus, was so mein Ding ist? Und dann habe ich eben viel rumexperimentiert, habe die Mucke gehört, die ich feiere und das ist, also, was weiß ich. Zu der Zeit war gerade so, also so Samfer hatte so seine erste EP raus und na klar, hier so James Blake und so, auch wenn es mich manchmal ein bisschen nervt, so. Aber ja, auf jeden Fall James Blake, mega. Und Dings, also auch so diese Ecke, so Anderson Park und so, ist ja auch jemand, der eigentlich so aus dem Jazz kommt, Kendrick Lamar und so, die Jungs sind ja da am Start, Kendrick macht irgendwie mit Kamasi Washington, hat die komplette letzte Platte arrangieren lassen, so, what the fuck, so, das ist irgendwie so, also da in den USA ist es eh alles viel näher beieinander, so, und die Jungs machen irgendwie und machen Collab und so und los geht's, so, und bei mir war es jetzt irgendwie so, ich habe einfach meine Mucke angehört und mal versucht auszuchecken, was ist da irgendwie phonetisch und so, also klanglich das, was ich feier und auch klanglich, was die Sprache angeht. Ja. Und ich kam darauf, dass ich es liebe, wenn das fließt und so und wenn die Melodien auch total wichtig sind und so. Und ab dem Moment war dann so klar, okay, alles klar, dann habe ich da mitgesungen und dann mal rumprobiert, ey, und wenn man da irgendwie deutschen Text drauf macht und so weiter. Und das war jetzt vor 3-4 Jahren oder so. Und jetzt mittlerweile, ich merke so, ich stelle so fest, ey, ich bin auch irgendwie einer von vielen, weil jetzt so, wenn ich mir so die ganzen Cloud-Rap-Jungs anhöre und so, ey, das ist auch so Phonetik-driven eigentlich, ne? Und Autotune draufgeklatscht irgendwie. Klar, das ist nochmal eine andere Ecke als jetzt bei mir. Aber ey, ich habe neulich diesen Track Anorak gehört, irgendwie von Trettmann und Megalo und war so, what the fuck, wie geil ist das? So, ja. Also ich feiere das mega. So, also so dieses phonetische, nach dem Klang gehende Schreiben auf Deutsch, das ist einfach fresher Shit. So, und nicht mehr zu sagen, ich lieb dich, so keine Ahnung. Oder keine Ahnung, auch es ist auch was Neues als jetzt die ganze Classic deutsche Songwriting-Schule. Ich liebe das auch und Rio Reiser und whatever. Die Isolation Berlin-Jungs, die einer von denen hat auch irgendwie mit mir studiert da irgendwie. Ey, die Jungs sind auch geil und ich feiere das mega, ich bin echt Fan so. Aber jetzt gerade kommt irgendwie auch mal so fresher Stuff so auf Deutsch, das feiere ich.
Ja, deswegen sind da auch, glaube ich, so viele von irritiert, weil das so ganz anders mit Sprache und so umgeht.
Ja, und ich habe das Gefühl, ich bin da so ein bisschen in der Mitte so. Ich habe auf jeden Fall Lust, irgendwie so auch populäre Musik zu machen und jetzt nicht so ein, auch ich habe Lust, dass Leute irgendwie Zugang haben zu meiner Musik so. Nicht, ich habe so meinen eigenen Style und mich interessiert es jetzt erstmal nicht, was jetzt genremäßig abgeht. Also ich würde mir jetzt, glaube ich, selber schaden oder wehtun, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Cloud-Rap machen würde, weil ich das gerade irgendwie feiere oder manche Sachen davon feiere. Ich feiere jetzt auch nicht alles, aber bestimmte Sachen feiere ich. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, ey, komm, und jetzt klatsche ich da zu viel Autotune drauf und so. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, ey, ich muss einfach vor allem irgendwie meinen eigenen Stil nehmen oder mein eigenes Ding, so das, was ich irgendwie fühle und das irgendwie geil machen. Und dann wird das schon werden. Und jetzt nicht irgendwelchen Genres hinterherrennen oder so. Ne?
Ja. Das finde ich ganz interessant, weil du, also klar, jeder Musiker beschäftigt sich mit Musik oder auch mit aktueller Musik und versucht da irgendwie rauszuhören, was daran irgendwie interessant ist oder so. Oder ob für ihn selbst was dabei ist oder was dran ist, was ihn interessiert oder was ihn irgendwie inspiriert oder so. Aber bei dir, wenn du so über Musik redest, habe ich das Gefühl, oder zumindest bekommt man so mit, dadurch, dass du so einen krassen Background hast, was eben Instrumente betrifft und Gesang und so weiter und so fort und Ausbildung und so, dass bei dir nochmal so ein viel versierterer Zugang oder dass du viel überlegter an Songs rangehst oder über Musik auch nachdenkst und viel, viel mehr, ich will nicht sagen, sezierst, aber vielmehr versuchst du ihm einfach auch auf so einer technisch nerdigen Ebene auf den Grund zu gehen. So.
Ja, das mache ich total gerne. Die Sache ist nur, genau, also erstmal so, also ich bin jetzt auch nicht der ultimative Crack. Ich glaube, das ist das, was mich aber auch, was so, das habe ich mittlerweile total zu akzeptieren gelernt. So. Also ich kann viele Sachen, ich kann gut Klavier spielen, ich kann gut Trompete spielen, ich kann die und die Skalen und so, aber ich bin nirgends, bin ich wirklich der Crack geworden. So. Ja. Vielleicht im Singen, weil mir das immer sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja.
Aber sonst habe ich einfach sehr, sehr viel Shit angefangen in meinem Leben und ich bin irgendwie so ein bisschen so der obsessive Typ für eine bestimmte Zeit. So.
Ja, verstehe.
Also ich habe mich dann irgendwie auch mal so ein Jahr lang nur mit Drum Recording beschäftigt, das mit einem Kumpel zusammen, waren wir so nächtelang im Studio und haben Drums aufgenommen und keine Ahnung, mache ich gar nicht mehr. Aber irgendwie so ein paar Sachen, ich sammle immer so Skills und dann irgendwann vergesse ich die wieder und irgendwann kommt der Punkt, da freue ich mich, dass ich die habe. So. Und irgendwie so einen Baukasten habe ich auf jeden Fall am Start. Aber so, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass ich so manchmal das auch irgendwie dann vergesse und wieder Sachen verlerne und so. Und daraus entsteht irgend so ein Brei, der irgendwie meinen Kram auszeichnet. So.
Ja.
Und das ist das, was ich irgendwie mache. So. Und das ist dann ganz cool, weil dann kann man sich abends irgendwie einen reinsaufen und ins Studio gehen und ein bisschen abflashen. Und dann kommt das raus, so irgendwie als Summe des ganzen Zeugs, was man gemacht hat. Und das coolste Zeug kommt tatsächlich dann raus, wenn man nicht drüber nachdenkt und nicht seziert. Das kommt dann hinterher, wenn man anfängt, den Kram richtig auszuproduzieren und so. Jesus Christ. Das ist dann echt, also den Prozess, den unterschätzen die Leute tatsächlich immens. Ja. So. Und den unterschätzt man auch jedes Mal selbst wieder enorm. Und es gibt Songs.
Wenn man so 2 Stunden nur an so Hyatt-Sounds arbeitet,
ey,
und
Wahnsinn.
2 Stunden nur so die Hyatt hört.
Ja, und also da ist jetzt wirklich so der Punkt erreicht, dass ich auch so selber sage, ey, ich will mich jetzt, auf der EP habe ich mich jetzt bei 3 Nummern extrem eingebracht, so, ja. Da war ich wirklich jede Sekunde dabei, so,
ja.
Immer, und habe immer mitgesprochen, habe das Ding co-produziert, mit den Jungs zusammen, das sind 2 Buddies von mir, der eine wohnt noch mit mir zusammen in der WG, der andere hat da ein Jahr auf der Couch gepennt, Kilian und Joe, gute Boys, und ich war wirklich mit dem bin ich mal raus nach Brandenburg gefahren, wir haben nur gefrickelt, ne?
Ja.
Und wie ein bisschen, was weiß ich, halt gesoffen und gekifft, haben irgendwie einen witzigen Nachbar kennengelernt, irgendwie der so 69, super, also im Jahr 69, super Teil der Hippie-Bewegung war und, ne, also der war auf jeden Fall auch richtig entspannt unterwegs, der Kollege, und wir hatten eine wahnsinnig gute Zeit, aber haben auch richtig viel Musik gemacht und haben uns abgefuckt, so. Und dann bin ich irgendwann zu den Krauts gegangen, die haben Peter Fox produziert und Materia und so, also wirklich echt.
Fett im Business.
Big in Biz, so. Und die haben gesagt, ey, wir feiern die und die Demo total, also jetzt und hier, den Song fanden sie gut, einfach weil das, glaube ich, auch irgendwie so sehr eigen ist, was ich da mache, glaube ich, oder halt speziell zumindest. Und dann haben die gesagt, ey, komm, wir haben Bock, das Ding irgendwie zu produzieren. Und ich so, okay, krass. Es gab so ein Demo, was schon so ein Jahr irgendwie in der Gegend rumstand und ich habe mich da total dran gewöhnt gehabt. Dann, okay, die Jungs haben gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal was. Komm mal irgendwann in einer Woche, komm mal rum und so. Ja. Ich komme hin und so, what the fuck, es war einfach eigentlich ein anderer Song. So. Und ich habe echt erstmal so irgendwie so 2 Tage gebraucht. Und dann bin ich hin und habe mit den Jungs irgendwie einen Tag verbracht oder 2 und dann haben wir an dem Ding rumgefrickelt und habe aber am Ende des Tages gemerkt, ey, die Nummer ist super cool geworden.
Ja.
Weil sie wirklich ihren Input gegeben haben und eigentlich sind die Jungs die Cracks, weil die sind die krassen Produzenten, die haben unfassbare Hits gemacht.
Ja.
Aber auch da war es wieder so, ey, die machen ihr erstes Demo und ich hatte, oder ihre erste Version und ich hatte mich an das Demo gewöhnt und war so, oh, ey, krass, muss ich mir erstmal dran gewöhnen, so. So, bei wirklich bei allem Respekt, ich finde die Jungs super krass und so. Aber selbst die kochen auch mit Wasser, so.
Ja.
Und da muss man einfach so das dann für mich klar zu kriegen, bei diesem Song war so wahnsinnig wertvoll für mich, zu sehen, ey, ich muss nicht immer dabei sein und am Ende des Tages ist das Ergebnis genauso krass, kann auch noch krasser werden, so, weil man einfach die Leute machen lässt, was sie gut können. So.
Ja.
Und die Jungs können einfach geiler samplen und die können besser produzieren als ich. Und ich kann bessere Songs schreiben, zumindest für mich. So.
Ja.
Und das ist einfach eine krasse Sache. So, das war echt ein krasses Verständnis dann nach der EP. Und ich glaube, das war jetzt sehr wertvoll für mich, die EP zu machen, um jetzt Richtung Album das wirklich irgendwie auf den Punkt zu kriegen. Oder was weiß ich, auf den Punkt ist eher mal so ein schreckliches Ding. Aber auf dem Punkt in dem Moment, deshalb ja. Jetzt und hier. Das war so der Grundgedanke für mich, weil ich so jemand, ich erzähle jetzt hier wahnsinnig viel, aber
super.
Ich habe mir quasi gerade so selbst die Frage interviewmäßig gestellt.
Ich kann auch rausgehen, wenn du willst.
Nee, auf keinen Fall, Nils, bleib mal lieber da, sonst wird es irgendwann langweilig. Aber genau, deshalb auch, die EP heißt deshalb auch Jetzt und Hier, weil das sollte für mich, deshalb habe ich für mich irgendwie gemacht und das soll irgendwie ausdrücken, ey, ich habe irgendwie 2 Jahre an Musik gearbeitet und geschrieben und ganz viel wieder verworfen und mit Leuten gearbeitet und so weiter. Und irgendwann hat man dann so einen Anspruch. Ich habe irgendwie mit Major Labels gequatscht und eigentlich, ja, habe wirklich die Runde gemacht, bis ich irgendwann wahnsinnig wurde und jeder hat mir was anderes gesagt und so. Und irgendwann war ich so, ey, fuck it, ich muss jetzt irgendwie so eine EP machen, um überhaupt mal so das Zeug rauszukriegen. Mhm. Und das waren dann wirklich so die Songs, die ich so 2 Jahre davor geschrieben hatte, die ich irgendwie immer noch geil fand.
Ja.
Und die Songs habe ich da drauf gepackt. Und das sind auch, die sind eigentlich auch alle von mir selber geschrieben. Ohne Kollabo, bis auf eine Ausnahme.
Ja.
Da bin ich überall und ich habe alle getextet, komplett alleine. So. Das heißt, jetzt mittlerweile, um mir neuen Input zu holen, schreibe ich auch mal gerne mit anderen, so wie ich auch gerne für andere schreibe.
Ja.
Aber die Songs sind wirklich alle komplett von mir. Und die Sache ist einfach, ich habe gesagt, fuck it, jetzt und hier ist das, was ich cool finde. Lass einfach mal anfangen.
So. Ja, ja.
Und deshalb heißt diese EP Jetzt und Hier.
Verstehe.
Jetzt und Hier raus in die
Startschuss,
Welt. Ja. Und genau, und was morgen ist, okay. Und ich bin so schlimm, ey. Ich weiß jetzt schon wieder, ich wusste eine Woche, nachdem das Ding raus war, wusste ich schon längst wieder, was ich anders gemacht hätte. Und das ist einfach das ist so mein Wesen einfach.
Aber das ist, glaube ich, immer das oft bei kreativen Menschen oder bei kreativer Arbeit, dass die, wenn die veröffentlicht ist, also wenn es sozusagen endgültig ist, fallen einem 7 Millionen Sachen ein, wo man denkt so, oh Gott, wieso habe ich das denn so gelassen?
Ja.
Oder?
Ja, und um denen so ein bisschen vor dem entgegenzuwirken, habe ich versucht, diesen Mindset zu etablieren jetzt für mich, weil es bringt nichts tatsächlich.
Naja, genau, es bringt gar nichts.
Deadline, finito, das Ding ist da. Und der nächste Step ist dann, man setzt es live um. Und dass man da total viel wieder machen kann, das habe ich jetzt erst so richtig gecheckt. So. Ja. Also alles cool, aber die Produktion ist erstmal da, wie sie ist. Und die ist released. Fertig, it's released. Aber released heißt auch Erleichterung, oder? Also
na,
released,
die ist ja auch super. Das ist ja auch eine super Produktion. Ja. Also das ist ja, wie gesagt, sehr, sehr ungewöhnlich. Ich wollte noch kurz darauf zu sprechen zu kommen, du hast schon gerade die Crowds erwähnt, mit denen du zusammengearbeitet hast. Du hast auch mit Peanut, der Produzentenlegende Peanut, zusammengearbeitet.
Ja, mit dem habe ich geschrieben.
Nur um das den Leuten mal kurz zu sagen, der hat geschrieben für Leute wie Dido, Amy Winehouse, Faceless und Conchita Wurst.
Da sieht man, er ist ein perfektes Beispiel dafür, was jetzt irgendwie sich hier schon durchzieht. Wenn man in diesem Business unterwegs ist, irgendwie, man macht einfach total verschiedenen Kram und es kann alles cool sein für sich. So.
Ja.
Nice. Ja, Peanut, super guter Typ. Ey. Also habe ich mit ihm jetzt auch eine Nummer geschrieben, die heißt Wellen. Weiß er, glaube ich, noch gar nicht, aber muss ich mal mit ihm quatschen. So. Aber die werde ich auf jeden Fall auch live spielen. Das ist total, also jetzt, ich gehe ja jetzt Ende März auf Tour. Ich setze jetzt so Songs um, die noch gar nicht veröffentlicht sind für live, was echt gar nicht so leicht ist. Bei der Musikrichtung habe ich festgestellt, man muss es dann eben so einfach basic, down and dirty, das, was den Song ausmacht, mit den Mitteln spielen, die man hat und jetzt sich nicht in irgendwelchen Produktionsfrickeleien verlieren, was auch cool ist. So.
Ja.
Und genau, Wellen, den ich mit ihm zusammen geschrieben habe, ist zum Beispiel eine Nummer davon, die ich auch sehr feiere.
Eine Live-Premiere sozusagen.
Ja, super.
Und war das cool, mit dem zusammenzuarbeiten, so, wenn so ein Typ, ich meine, wenn der so viel am Kerbholz hat irgendwie und so viele Sachen schon gemacht hat?
Ja, aber genau, also das, mit Peanut war total chillig, weil der Kerl ist ja auch einfach total entspannt. So. Ja. Er ist ja nach Berlin gezogen, ey, und er macht jetzt hier auch. Der ist am Start. So. Also er wird jetzt auch auf jeden Fall so die Runde machen, so mit den deutschen Künstlern. Aber es hat auch wirklich sehr gut gefloppt bei uns. Er hat so ein sehr schönes, loftiges Apartment, wie man sich das so vorstellt. Und hat einen schönen Flügel irgendwie da drin stehen gehabt. Und das war halt so ein bisschen Wonderland für mich. Allein das war so, okay, cool. Und er hat sich hingesetzt und er spricht ja kein Deutsch, aber das kommt mir irgendwie total entgegen. Es ist einfach so, keine Ahnung. Textlich mache ich sowieso gerne mein Ding.
Ja.
Und ich war dann auch so in der Folge, weil ich gemerkt habe, ey, das ist cool, das Flow, bin ich dann auch mal eine Woche nach London geflogen und habe da mal einfach mit Leuten zusammengeschrieben, irgendwie, yo, Niveau und was weiß ich. Jungs, die auch so in so wahnsinnigen Raumschiffen drin sitzen, weil die schon unfassbare Cuts, also Songs mitgeschrieben haben.
Ja.
Die Sache ist aber, am Ende des Tages machen ja auch alle wieder. Die kochen auch mit Wasser und die machen einfach Mucke, ey. Und fertig. So. Und die Jungs, die erfolgreich sind, die haben halt einfach sehr viel Mucke gemacht und haben noch ein Talent. So. Also es ist echt krass. Also ich finde es einfach total spannend, das so zu beobachten. Ja.
Cool. Achso, genau, stimmt, das wollte ich noch ganz kurz ansprechen. Du hast auf deinem Instagram-Account einen Hashtag für dich selber eingeführt, das ist Hashtag Schreibreise.
Schreibreise, ja.
Genau.
Das habe ich zusammen mit Ades haben wir das
immer. Da habe ich gesehen, da warst du unter anderem in London, das war glaube ich bei Peanut sogar, in Valencia und auf Mallorca.
Auf Malle war ich neulich, ja, mit Ades so. Ja, ey.
Schön Ballermann oder was, paar Texte ausdenken so.
Ja, auf jeden Fall. Nee, wir hatten.
Pack die Titten aus.
Wir hatten so scheiße Glück, ne? Also irgendwie Ades hatte gute Connections zu jemand, der jemand kennt, der ein unfassbares, krasses Haus auf Malle hat. Na. Bei Fornalusch. Keine Ahnung. Ich bin da einfach mitgefahren, so morgens Flughafen gegangen. Okay, cool. Sind wir angekommen. Ich so, what the fuck's going on? Also, Alter, Malle ist ja übelst schön. Keine Ahnung, ich habe dann irgendwie erfahren, dass so Herbert Grönemeyer auch irgendwie in der Nachbarschaft irgendwie ein Häuschen hat und so. Also, und irgendwie Robert De Niro und so. Und so. Really? Und dann waren wir da und haben für Ades geschrieben, also für sein upcoming Album auch, genau. Also auch wirklich gute Vibes gehabt. Mein Drummer, der Daniel, ist mitgefahren. So, das war auch das erste Mal, dass er so wirklich eigentlich so eine Popproduktion irgendwie mitgemacht hat und so ein Schreiben und eine Schreibereise tatsächlich. Und hat aber total gut geflowt und wir hatten super gute Zeit, genau. Valencia war ich ganz alleine, einfach nur mit irgendwie 5 Büchern bin ich da hingefahren, weil ich irgendwie so an Weihnachten, weiß auch nicht, irgendwie hatte ich so ein bisschen eine Sinnkrise, so auch so ein bisschen so und war so, boah, Alter, und irgendwie Feiertage und eigentlich kommt doch schon wieder nichts voran und ich müsste mehr live spielen und bla.
Ja.
Und da habe ich gesagt, okay, it's about the song. Peter, it's about the song. Und dann bin ich nach Valencia und habe irgendwie mir 5 Bücher mitgenommen, habe gelesen und habe dann irgendwie zufällig in Chinatown quasi gewohnt, in Valencia.
Ja.
Und wirklich, ich wie in so einem schlechten Film, ich habe mich so jeden Tag ins gleiche chinesische das war so ein China-Restaurant, die haben aber wirklich krasses chinesisches Essen gemacht. Ich wurde so ein bisschen nostalgisch, weil ich ja auch in China mal auf Tour war und so. Und dann saß ich da mal drin und habe irgendwie Bücher gelesen, so japanische Bücher gelesen. In Valencia so und war so, what the fuck am I doing? Aber es kamen ein paar ganz gute Ideen, die jetzt auch wieder gute Songs geworden sind.
Oh, super.
So. Ja.
Sehr gut, hat sich's gelohnt.
Total.
So, wir kommen zu einer Rubrik, eine Frage, die ich jedem Gast immer stelle. Denn es gibt ja eigentlich einer der größten Hauptgründe, anzufangen, Musik zu machen, ist das Herz. Also, oder um es noch einfach zu sagen, man will endlich mal irgendwie das Mädchen aus der anderen Klasse rumkriegen oder so.
Auf jeden Fall.
Mädchen sind immer ein guter Grund, anzufangen, Musik zu machen.
Habe ich ja vorher auch durchblicken lassen, dass das auf jeden Fall pusht. Ne? Also.
Was war der schlimmste Korb, den du jemals bekommen hast?
Der schlimmste Korb, den ich jemals bekommen habe? Boah, ey. Also, auf privater Ebene Ja. Du, der schlimmste Korb ist tatsächlich nicht der, der down and dirty ist, ja, sondern der schlimmste Korb ist, das heißt, nö, kein Bock auf dich, sondern der schlimmste Korb ist der, wenn du Signale kriegst von einem anderen Mädel, ja, und das schaukelt sich so hoch und dann kriegst du einen Korb. Na, das war stimmt, der schlimmste Korb, ja, das war bei mir letzten, ja. Das war bei mir schon mal so.
Gar nicht so lange her. Ich wollte keine frischen Wunden aufreißen oder so.
Das war auf jeden Fall schon mal so gewesen, dass man sich dann gegenseitig crazy gemacht hat und dann doch nix. Das, ja, ist der schlimmste Korb.
Das stimmt, da hast du recht. Das ist total Horror. Ich fand das auch zur Schulzeit, mir war es immer so schlimm. Ich habe mich ganz auf den Mädchen verliebt und dann habe ich denen das irgendwann gestanden und dann haben die fast immer gesagt, ich mag dich, aber als Freund. Das habe ich so oft gehört als Schüler. Ich habe es wirklich jede Frau gehasst, die mir das noch gesagt hat.
Ach, zu Recht, aber du warst wahrscheinlich ein zu netter Typ, um wirklich zu hassen. Das heißt, du warst dann wahrscheinlich auch noch der Kumpel.
Das kam, da habe ich mich dann leider auch immer noch drauf eingelassen, stimmt.
Ja, so war es bei mir nämlich auch. So im Nachhinein. Was bist du für eine Weichflöte, ey?
So, eine andere Rubrik, worüber ich gerne mit den Künstlern spreche, die hier sind, ist einmal über den großen Lieblingsherzenskünstler zu sprechen, der einen vielleicht nicht, muss ja kein Idol ist immer so ein doofes Wort, das haben glaube ich die wenigsten, aber so ein Künstler oder Band oder Künstlerin oder was auch immer, wo man sagt so, boah, die haben mich schon immer die so umgehauen oder so geflasht, die haben einfach nie was Schlechtes gemacht oder die könnte ich mir problemlos irgendwie auf den Rücken tätowieren oder.
Ja, das ist bei mir auf jeden Fall Sampha. So. Das ist ein bisschen strange, also Sampha ist ein eigentlich immer noch upcoming Artist irgendwie aus London, der ist bei Young Thugs, ist der auf dem Label, da ist auch hier Jamie XX und FKA Twigs und so,
okay.
Den kannte man aber irgendwie jetzt ganz lange noch nicht, weil der nur EPs gemacht hat, so. Das ist ein Typ, der singt einfach unfassbar, finde ich. Ach. Und ich feiere das so krass. Und das ist genau das, was ich auch cool finde an Musik. Das ist komplex irgendwo, aber das ist nicht verkopft und so. Das checkt man, finde ich.
Ja.
Das ist einfach emotional geiler Scheiß. So. Und will nicht irgendwas sein und hat keine so diese Gesten nötig und so. Und der rennt keiner Genre-Geschichte hinterher, sondern der macht einfach Musik, die krass ist und die für sich steht. Und das, was aus seinem Mund rauskommt, das vertont er mehr oder weniger und dann produziert er noch Kram drumherum, der super geschmackvoll ist. Also das ist wirklich ein Hero für mich. Sampha, check him out. So, so die Single, die jetzt dann wieder so der Song ist, irgendwie so, der dann promoted wird.
Ja.
No one knows me like the piano in my mother's home. Die ist das. Finde ich okay, ist cool. Aber wird ihm eigentlich wieder nicht gerecht, finde ich, weil das so ein krasser Typ ist und der hat irgendwie Features jetzt, hat wieder bei Solange gefeatured und James Blake alles am Start, so ja. Beyoncé mitgeschrieben das Album. Der Typ schreibt auch krass viel, also der ist so alles das, was ich gerne wäre. Aber irgendwie ist er noch nicht so richtig erfolgreich, ja. Aber das kommt bestimmt noch. Ey, der Typ ist einfach unfassbar und beziehungsweise noch nicht so richtig erfolgreich, der ist jetzt an den Start gekommen,
ja.
Und ich bin wirklich, das klingt so strange, dass das mein Hero ist, aber der ist ja eigentlich schon echt so seit 6, 7 Jahren am Start, dann hat er irgendwie 2 Jahre nichts gemacht, weil irgendwie seine Mutter krebskrank war und so, das ist sein Vater, sowas. Genau, ja, ja. Und niemand hat mehr was von ihm gehört, so 2 Jahre lang und dann auf einmal, ja, ich mache gerade ein Album jetzt und ich so, ja. Yes, so, also da bin ich wirklich Fan, der spielt jetzt am Samstag spielt er in Berlin. Ich freue mich sehr, genau.
Na, cool.
Im Astra, aber ich glaube, es ist schon ausverkauft.
Na.
Wenn das hier rauskommt, ist das auch schon vorbei.
Ach so, scheiße, ja, stimmt ja. Wir sind ja nicht live im Radio oder so.
So, jetzt kommt das, was alle lieben, nämlich die Fragen. Wir haben jemanden gefragt, ob er uns Fragen für dich fragen kann. Und diese Fragen kannst du jetzt hören. Und natürlich, wer sollte es anders sein als der junge Mann, den wir jetzt hören.
Erinnerst du dich noch an den Moment, in dem du entschieden hast, ich mache jetzt Musik, ich werde Künstler, ich traue mich das, ich gehe los und mache jetzt nicht einfach eine Lehre als Metzger oder so. Was war der entscheidende Punkt? Was hat dir Mut gegeben, das zu machen?
Handy aus der Hand gefallen. Das ist natürlich Ades, der die Fragen hier für dich stellt.
Sehr schön, das freut mich total. Das ist witzig. Als ich hier die Fragen für Luca gestellt habe, war ich gerade mit Ades in Bayern zum Schreiben. Also da hat er sich wahrscheinlich schon was abgeguckt. Nee, keine Ahnung. Genau, die Frage. Erinnerst du dich an diesen Moment, genau, als es down and dirty, real shit, was auch immer, also echt wurde. So. Ja, also den Moment gab es auf jeden Fall, das war bei mir, weil ich habe das ja schon eingangs erwähnt, nicht so, oder vorher, das war nicht so der, ich bin so ein bisschen, ich wandle so durch mein Leben und so und ich mache jetzt diese Entscheidung nicht so krass. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt nach Berlin und dann gucken wir mal so. Und die richtige Entscheidung, das zu machen, war eigentlich nach 3 Monaten in Berlin, nachdem ich nichts auf die Kette gekriegt habe. So. Ja. Das war der Moment, so nach 3 Monaten habe ich gemerkt, okay, shit, ich habe irgendwie jetzt 2 Songs geschrieben und sonst war ich eigentlich nur saufen irgendwie. Und eigentlich habe ich mir nur selbst vorgemacht, dass ich gerade irgendwie jetzt Musiker bin und so. Und dann habe ich gesagt, okay, fuck, jetzt muss ich was studieren. Und dann musste ich mich eben wirklich entscheiden zwischen, ey, ich mache jetzt so ein Jazz-Woche-Studium oder ich mache Songwriting und Musikproduktion. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, okay, shit, das ist ja beides was mit Musik, dann war klar, okay, das ist safe. Das ist jetzt einfach so und ich mache das, ich ziehe das durch. Und dann war eben die Entscheidung für Songwriting. Und genau, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Alter, jetzt ziehe ich es richtig durch. Und ab da lief es dann aber auch tatsächlich.
Okay, dann die nächste Frage von Ades.
Was war der lustigste oder ungewöhnlichste Ort, an dem dir eine Idee zum Song eingefallen ist?
Da freut er sich so ein bisschen, als wenn er es wüsste.
Das wüsste er es. Ich glaube, er weiß es gar nicht. Also der beste des letzten Jahres war auf jeden Fall in dem geilen Haus, wo wir zusammen waren irgendwie. Da hatten wir super viele gute Ideen irgendwie. Das war auf jeden Fall der beste Ort. Aber ich denke mal, wahrscheinlich will er jetzt eine skurrile Anekdote hören. Lass mich mal nachdenken. Boah, ey. Also, ja, also was ich tatsächlich sehr gerne mache, wenn ich schreibe, dann lege ich mich total gerne auf den Boden. So. Also irgendwie, ich habe da so ein bisschen so einen Tick. Also man trifft sich dann irgendwie und ist dann in so einem Studioraum oder so. Und was ich total gerne mache, ist mich dann ab irgendeinem Punkt einmal rausgehen oder auf den Boden legen irgendwie. Und ich mache das total gerne, mich irgendwie so in so einem Raum dann so ein bisschen strange place zu schaffen. Ich kann mich dann auf den Boden legen und der Kopf ist dann unter der Couch so ein bisschen oder so. Und dann ist man irgendwie mal kurz für sich so innerhalb eines Raumes einen kleinen Tapetenwechsel machen. So. Ja. Das ist eigentlich immer so. Das ist so ein kleiner Tick von mir auf jeden Fall.
Aber ich finde es auch gut, wenn du das den anderen dann nicht sagst, wenn du mit Leuten zusammenschreibst und ja, dann lass mal loslegen. Ja, okay. Und du legst dann einfach erstmal auf den Boden. okay. ja, unter die Gott.
Herrlich.
Peter, alles klar?
Richtig gut. Genau so. Das ist immer so die Introduction. So auf dem Boden liegend. So, oh, hi, ich bin der Peter.
Sehr gut. Eine Frage haben wir noch von Ades.
Welcher Song ist der persönlichste und ehrlichste Song, den du je geschrieben hast und warum?
Okay, schwierig. Ich habe wirklich einige persönliche Songs. Also es ist nicht so, dass das mal ein Ausrutscher war und so. Und eigentlich sind die alle persönlich, aber ich sage jetzt auch einfach aus taktischen Gründen Tiefe Flüsse, weil das der Song ist, der, wenn das hier ausgestrahlt wird, wahrscheinlich gerade am Laufen ist und am Radio ist und so. Aber das ist auch der Song, der
Marketing-Genie.
Marketing-Genie, aber das ist tatsächlich auch der Song, der mir jetzt als erstes eingefallen ist.
Ja.
Auch wenn das Ding jetzt ein bisschen kitschig klingt, aber da habe ich sehr an eine Person gedacht, die mittlerweile nicht mehr da ist und so. Also das war meine Oma, war es tatsächlich. Ja. Das ist schon echt ein, ja. Und keine Ahnung, der Song heißt Tiefe Flüsse, es geht es geht um echtes Verständnis und wirkliches Vertrauen und Realness eigentlich auf in emotionaler Hinsicht. Und genau, tiefe Flüsse rauschen nicht. Das heißt, du brauchst keine großen Worte. Du musst nicht so tun, als wärst du etwas. Mit den Leuten, mit denen man wirklich, wirklich connected, mit den Leuten braucht man keine Gesten. Und das ist die Sache, so um diese eigentlich alte Erkenntnis dreht sich dieser Song. Und ich finde, ich habe da irgendwie obwohl ich dieses Bild benutze, was ja eigentlich per se nicht persönlich ist, habe ich versucht, die Strophen wirklich persönlich zu halten und einfach das so zu sagen, wie ich das sagen würde. Wenn ich manchmal so ein bisschen Schiss vom Direkten habe, in den Strophen habe ich es einfach mal gemacht. Und deshalb ist es einfach, weil ich auch wusste, okay, das ist jetzt nicht kitschig, weil das fühle ich einfach wirklich so. Und ich habe diese 2-3 Personen in meinem Leben, mit denen ich wirklich, einfach wirklich so eng vertraut bin, dass es da gar keine Fragen gibt. So. Mhm. Und darum geht das. So.
Ja. Das ist tatsächlich sehr persönlich. Wir haben auch eine Rubrik hier, die nennt sich das besondere Lied, wo ich mir immer ein Lied des Künstlers rauspicke, um da so ein bisschen vielleicht ins Detail zu gehen, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Und bei mir wäre das der Song Jetzt und Hier von deiner EP, Jetzt und Hier, der mir besonders gut gefallen hat. Ist ja auch der Titeltrack. Lustigerweise hat der auf Spotify am wenigsten Plays, unfairerweise, auf wie ich finde. Die Zeile ist im Jetzt und Hier oder wo auch immer, bleibt mir nur zu warten. Das fand ich irgendwie ganz gut, weil das alles wieder so relativiert, wie es ja oftmals einfach auch ist. Also das fand ich eine ganz interessante, der Song heißt auch Jetzt und Hier und dann zu sagen im Jetzt und Hier oder wo auch immer. Also so.
Ja, ja, genau.
Das nicht so übermäßig ernst zu nehmen sozusagen.
Oder wo auch immer, ja, genau. Weil das war so, die Grundidee war Jetzt und Hier, okay, alles klar. Und jetzt, und dann ist mir irgendwann, habe ich gecheckt, okay, als ich so, das war irgendwann abends, wirklich, als ich richtig drunk war, ist mir irgendwann klar geworden, ey, Jetzt und Hier ist ein, das wird nur zeitlich benutzt, eigentlich. Also im Deutsch, oder eigentlich sagen ja alle Hier und Jetzt, so, aber Jetzt und Hier war besser zu singen. Und dann war immer so, ja, im Jetzt und Hier oder im Jetzt oder im Hier und Jetzt, genau. Und dann benutzen das alle mal zeitlich und ich fand es irgendwie spannend, dass dann so, dann einfach wo zu sagen. Dann ach krass, ja stimmt, da ist auch was Örtliches dabei. Das war irgendwie so der Ausgangspunkt. Und dann war ich so, krass, Alter, stimmt, ey. Eigentlich sitze ich jetzt schon so lange da und es war tatsächlich in Bezug auf eine Lady so, ne? Klar, dass man, dann kann das auch größer fassen, auf jeden Fall. Aber in dem Moment war das dann für eine Lady und ich war so, Alter. Warum, ey? So es geht Luft nicht vor und zurück und es ist so seit ewig so. Ja. Und es ist jetzt, aber das hat keine Bedeutung. So, das Jetzt und Hier hat irgendwie keine Bedeutung, weil ich eh nur am Warten bin. Ja. Und ist auch egal, wo ich bin, weil ich hier gerade einfach nur in der Luft hänge. Und dieses Gefühl, da war mir, das ist tatsächlich so ein Song, der ist so mit als erstes entstanden, Schatten im Wald und Jetzt und Hier waren so die Songs, die habe ich so geschrieben, ganz am Anfang, als ich so die Idee hatte mit diesem phonetischen Schreiben und so. Und ey, einfach mal machen, was rauskommt und so. Und das war einfach so ein Mut, also so eine Stimmung hat mich dahin getrieben, das zu schreiben. Und der Text ist nicht zweitrangig, aber die Melodie und einfach dieses Statement, das dieser Song ist, ist mir einfach sehr wichtig. Ich mag den Song deshalb, weil der ein bisschen Ort ist. Und die Melodie ist irgendwie so, im Jetzt und Hier oder wo auch immer. What? Das macht so gar keinen Sinn irgendwie. Und bleib mir nur zu warten. Es geht hoch und runter und dann wieder hoch und so. Und irgendwie fand ich das cool. Und let's go. Und ich war total betrunken, habe diesen Song geschrieben. Am nächsten Tag fand ich es geil. Und dann seitdem heißt die, dann führte eins zum nächsten. Und jetzt heißt die EP Jetzt und Hier. Super.
Sehr gut. Ja, das fand ich, das ist auch das, was ich mir so aufgeschrieben hatte dazu, lustigerweise, was du gerade beschrieben hast. Also das, was da so drin steckt, zumindest auch so textlich, ist das Warten ja immer mit, also Warten selber, die Tätigkeit des Wartens ist ja immer mit einer sehr starken Hoffnung auch verbunden. Warten und Hoffnung ist sehr ähnlich, aber Warten ist fast nie oder ist eigentlich nie Spaß. Warten ist immer ätzend, Warten ist immer Horror. Warten ist immer so hängen bleiben.
Es gibt, glaube ich, keine effektivere Form der Folter als Warten.
Ehrlich, ja, wahrscheinlich oder? Nicht, wahrscheinlich nicht. Ich finde es auch musikalisch, fand ich es aber auch total toll. Ich finde das sehr warm. Das Stück ist, hat eine irrsinnige Wärme. Da ist so ein, da tropft die ganze Zeit so ein Klavier durch. Dann gibt es in der Strophe immer so Orchester-Hits. So hört sich das irgendwie zumindest für mich an. Und am Ende des Songs, fand ich mich auch ganz geil, da kommt dann nochmal so ein etwas bedrohlicher Basslauf irgendwie ins Spiel, der das nochmal irgendwie so, der die Stimmung nochmal so ganz kippt. So.
Ja, total. Und das war so, das war der Grund dafür war, dass ich, also ich war natürlich für meine EP war ich so ein bisschen um, war ich um Stringenz natürlich bemüht und dass das so in sich so ein bisschen stimmig ist. Und dann war ich so, okay, fuck it, lass mal irgendwie in eine andere Tonart gehen und da irgendwie ausfreaken. So. Und dann haben die Krauts da irgendwie was Geiles gemacht so. Und der Bass geht irgendwie wo ganz anders hin. Das ist eigentlich auch eine, also eigentlich moduliert das und so und die Sounds sind ganz anders und so. Und das war für mich so, ey, cool. Irgendwie, und dann singe ich da das gleiche Ding nochmal drüber und das hat für mich so die also der Grundgedanke war, ey, es passiert wahnsinnig viel und ich bin immer noch hier. Und ich warte immer noch so. Das war eine Ebene, die ich dabei im Kopf hatte. Und auf der anderen Seite war es auch einfach für mich ein Statement, weil es der letzte Song ist auf der EP. Und das mache ich total gerne. Und dann war ich so, ey, fuck it, komm. Das ist jetzt ein Statement. Ihr wisst nicht, was als nächstes kommt. Ihr habt keine Ahnung. So, das war jetzt die letzte halbe Minute quasi so. Weiß, oder ich weiß auch noch nicht, wie mein Album so richtig klingt. Ja. Vielleicht klingt es so, vielleicht ganz anders so. Ich fand einfach Lust, noch ein bisschen abzufreaken. So ein bisschen jazzmäßig ist es ja auch so. Ja. Am Ende tuten alle nochmal so in ihr Horn rein und freaken aus irgendwie und dann ist auf einmal Schluss.
Sehr gut. Das zu diesem tollen Song. Jetzt kommen wir zu Skipper, die Rubrik, in der ich Songtitel einfach sage und du sagst, ob und was dir dazu einfällt oder nicht oder was auch immer. Der erste Song ist Tuxedo Junction von Manhattan Transfer.
Manhattan Transfer. Boah.
Das habe ich halt genommen, weil das so Vocal Jazz, weil das die Götter des Vocal Jazz sind sozusagen.
Ja, ja, stimmt. Ist schon, ey, mir fällt dazu nur ein, Alter, fucking Tuxedos, Alter. Mir fällt da einfach nicht viel Zeit. Ich finde es einfach sehr, es ist auf jeden Fall smoother Stuff so. Ja. Ich muss aber sagen, boah.
Ist auch hart.
Ist auf jeden Fall hart. Ja. Ja.
Dann habe ich Blood Flows von Sohn.
Ey, super nice. Habe ich in Berlin gesehen jetzt erst. Und wow. Der Typ kann echt singen, Mann. Also das muss man echt sagen. Also gibt wenige, die gerade so im Indie-Bereich und so einfach so abartig liefern live. So. Ja. Vieles ist ja dann auch, das merke ich auch bei mir, man ist dann gerne reserviert und cool und versucht so ein bisschen, so ein, weiß nicht, macht so ein Style so ein bisschen ab und der Typ ist halt upfront. Nailt diese Töne, aber wie Beyoncé, so, das ist krass. Und das ist einfach, das ist auch was, wo ich so gesagt habe, ey, krass. Der Typ macht eigentlich wirklich geschmackvolle Musik, so. Sein erstes Album fand ich wirklich mega. Das jetzt bin ich so, ist auch noch cool, so. Ja. Einiges Tracks feiere ich wirklich dolle, so. Wenn damit dann wie so ein bisschen zu 90s wird, dann nervt es mich manchmal. Aber also, krasser Dude, so. Macht Indie-Mucke, aber liefert ab. Wie Beyoncé, sorry. Ja. Nur die Tanzchoreo, die machen nicht. Und das ist für mich dann schon auch wieder so, da gibt es echt auch ganz viel in dieser Musik, die, was ich für mich auf jeden Fall auch mitnehmen kann und wo ich so sage, echt inspirierend.
Ja. Na cool. DJ Bobo, There's a Party.
kann ich nichts zu sagen. Ist wirklich, okay. Doch, mein Booker hat neulich das auf Facebook gesagt, dass er zu DJ Bobo geht in die O2 Arena so, und das ist irgendwie so ein bisschen so, dass er an der Veranstaltung teilnimmt, das hat irgendwie 60 Likes bekommen oder so. Also das sagt irgendwie alle.
Dann Vanessa Carlton, A Thousand Miles.
Oh, A Thousand Miles, stimmt. Das ist doch so Radio, so richtig so
ja,
Radio.
Ja, wo die da die auf dem Klavier sitzt, auf dem Anhänger und da durch die Stadt fährt.
Alter, ja, stimmt. Boah, da denke ich so an ganz früher, als ich noch keinen richtigen Musikgeschmack hatte.
Aber ein schönes Lied.
Oder auf schön? Jeden Fall, auf jeden Fall.
Dann, ich habe auch immer einen Beatles-Song. Bei dir habe ich mir Michelle ausgesucht.
Boah. Michelle Marbert.
Genau.
Boah, ja, ist auf jeden Fall nicht mein Lieblings-Beatles-Song.
Was ist denn dein Lieblings-Beatles-Song?
Ah, ich liebe Norwegian Wood. Und ja. Das irgendwie finde ich richtig cool. Auf jeden Fall. Oder Blackbird.
Ja, Blackbird ist
das super. Ist irgendwie so der, das ist tatsächlich ein unfassbar guter Song, um verkatert aufzustehen oder so. Macht man Blackbird singing da und dann, ey, Alter, dann geht's los, Mann. Also dann ist auf einmal ist so gute Laune und alles ist cool und die Welt ist schön irgendwie. Ja. Unfassbar. Wirklich.
Dann habe ich noch God Only Knows von den Beach Boys.
Geil. Feier ich. Mega. Und ja, eigentlich sind die, ja, ich finde, mir fällt immer ein bei den Beach Boys, finde ich immer krass, so die Jungs haben auch unfassbar krasse Musik gemacht und irgendwie werden sie total verkannt eigentlich, ne?
Naja. Findest
ja,
du?
Oder von, oh nee, doch nicht.
So die Pet Sounds, also
genau, die Pet Sounds sind ja so ein unfassbar krasses Album ja. Und so und die, das ist dann auch so irgendwie im Rolling Stone und so irgendwie so beste Album, beste Alben irgendwie unter den Top 10 oder whatever so.
Genau.
Aber irgendwie so, wenn man Leute sagt, ey, die Beach Boys, dann sind alle so.
Dann denken immer alle erst so an Fun.
Ja, genau, aber ist auch so und das sind für mich so, es wird wieder ein bisschen lang. Aber das sind für mich Jungs, da ist es irgendwie, weiß auch nicht, so in der breiten Masse sind die tatsächlich ein Extrembeispiel dafür, wie das eigentliche Werk eines Künstlers und die Wahrnehmung davon auseinanderdriften kann. Das ist schon ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite, ich glaube, den Jungs geht super und they don't give a shit. Wer lebt denn davon eigentlich noch? Ist da noch jemand da?
Ja, Brian Wilson lebt ja auf jeden Fall.
Brian Wilson lebt
der
noch.
Der hat ja die Smile erst vor kurzem fertiggestellt und so, sein okay. ewiges Album. Und
sein
so.
Ewiges Album.
Und es leben ja noch ein paar andere. Und, die
und
gehen
ist
jetzt,
schon veröffentlicht, oder?
Ist schon raus, ja. Und die gehen jetzt immer getrennt auf Tour. Brian Wilson war zuletzt mit Smile auf Tour und jetzt sind die anderen Beach Boys als Beach Boys. Die dürfen sich noch The Beach
Echt,
Boys nennen auf Tour und spielen jetzt demnächst auch wieder irgendwann und spielen dann halt so die ganzen ollen Songs. So.
Oh shit, du siehst, ich muss mal wieder so ein bisschen, ich muss mal wieder Musikpresse lesen. Und so. In letzter Zeit, ja.
Ich liebe God Only Knows total, ist ein totales Lieblingslied von mir und ich habe meine Zeit lang überlegt, dass ich gerne möchte, dass das auf meiner Beerdigung gespielt wird und dann habe ich gedacht, das ist das Schlimmste, was man seinen Hinterbliebenen antun kann, wenn die aus Trauer um dich da sind und dann auch noch das Lied, dann sind die für ihr Leben lang zerstört, deswegen habe ich von dem Plan wieder Abstand genommen.
Ja. Ich glaube nur so Halleluja oder sowas spielen lassen. Jeff Buckley wäre noch schlimmer.
Du gehst jetzt mit Luca zusammen auf Tour, die war ja auch hier und ihr macht eine Tour zusammen. Ganz cool irgendwie.
Das ist richtig cool. Das feiere ich total. Ja, ich mag die Luca total gerne und ja, ey, sie ist ja auch so irgendwie am gleichen Punkt wie ich und es macht total Sinn, eigentlich jetzt zusammen auf Tour zu gehen.
Ja.
Und gleichzeitig, also ich glaube, wir haben beide so einen ähnlichen Gedanken so, wir wollen irgendwie deutsche Musik machen auf unsere Art und Weise und da irgendwie Einflüsse verarbeiten, die wir feiern und bisschen frischen Wind vielleicht reinbringen, so, wenn es jemand hört und so. Und das hat total Sinn gemacht. Und ich glaube, gleichzeitig haben wir aber beide, so unser Steckenpferd und so unsere Welt und so, wo das stattfindet. Ja. So. Und deshalb finde ich total cool. Ich hoffe, dass Leute kommen. So. Also,
na, unbedingt.
Ja, ey, also Berlin, Hamburg wird, glaube ich, cool. So Köln und München müssen wir auch noch ein paar Tickets verkaufen. Also ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber
ich hoffe davor, dann sollen die Leute auch alle dahin.
Also genau, kommt mal rum zu unseren Konzerten. Wir spielen 27., 28., 29., 30. Köln, München, Berlin, Hamburg.
Ja, sehr gut.
Genau.
Cool. Dann wünsche ich dir extrem viel Erfolg für die Tour und natürlich für alles, was danach kommt.
Vielen
für alles,
Dank.
Was du noch machst. Eine kleine Anekdote habe ich noch. Ich schließe immer gerne mit einer kleinen Anekdote ab. Das habe ich auf Facebook nämlich gesehen. Da hat jemand, der deine Songs gehört hat, gesagt, boah, ich finde ich weiß nicht mehr welches war, den und den Song total super. Was singst du denn da? Und dann hast du geantwortet, schick mir mal eine DM, ich schick dir den Text eben rüber. Das fand ich irgendwie so cool. Das so, für so Leute glaube ich gar nicht so, achso, der antwortet mir jetzt selbst und der schickt mir jetzt, achso, der schickt mir jetzt den Text. Das fand ich irgendwie so unkompliziert.
Ja, war cool. Habe ich ihr auf jeden Fall geschickt. So. Habe ich an Weihnachten, irgendwie kurz vor Weihnachten hat mir jemand geschrieben und dann, ich habe das dann tatsächlich, aber mir ist dann aufgefallen, dass die Texte gar nicht
aufgeschrieben hast.
Nö, weil ich hab in der EP hat's leider, die Kohle hat quasi nicht gereicht, um so ein richtiges Artwork zu machen. Ja. Und das heißt, ich habe die Texte nirgendwo aufschreiben müssen, so mal richtig. Die sind irgendwo in meinen Notizen, liegen die rum. Und das war jetzt ein ganz cooler Anlass, um mal so eine richtig schöne PDF zu machen. Habe ich ihr das rübergeschickt. Cool.
Ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du so erfolgreich wirst, dass du das nicht mehr schaffst, allen Leuten persönlich die Texte zu schicken.
Ja, ich hoffe doch, dass wir uns beim nächsten Mal ein Artwork leisten können, wo die Texte drinstehen.
Na, vielen Dank, dass du da warst. Erfolg.
Auf bald. Vielen Dank. Danke, Nils.
Ja, tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast von Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Demar, moderiert von Nils Bogelberg und produziert von Maria Lorenz Pulatis.de. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony Music Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song Wann immer wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.